Draußen wird's kälter, die Nase läuft und in den Apotheken, da stapeln sich jetzt wieder Unmengen an Hustensaft, Vitaminpräparaten und was die Regale so alles hergeben. Alex, du hast mir die Tage erzählt, als du durch Hannover geschlendert bist, sind dir die langen Schlangen vor den Apotheken aufgefallen? Daraufhin bei mir am Niederrhein auch mal geschaut und ich kann ja sagen, es sieht ähnlich aus. Also es ist deutlich voller und die Leute, die rennen teilweise schon schneuzend mit dem Taschentuch rein und holen sich ihr Zeug. Ist ja auch irgendwie witzig. Also ich habe so den Eindruck, Deutschland rüstet sich für den Monsterwinter gerade.
Ja, Thorsten, definitiv. Und das war nämlich genau die Idee auch für die heutige Podcast-Folge. Es gibt so viele Menschen, die sich darüber Gedanken machen, oh Gott, was mache ich jetzt, wenn die kalte Jahreszeit kommt? Die Erkältungen kommen wieder, Corona hat vielleicht sein Revival. Also worauf muss ich alles achten, um mich darauf perfekt vorzubereiten? Und wir wollen euch eigentlich so ein bisschen den Stress nehmen mit, was macht wirklich Sinn? Was macht keinen Sinn? Was mache ich, wenn ich überhaupt erst erkältet bin? Und was kann ich vielleicht auch komplett vergessen, weil es total unlogisch ist?
Gesund gefragt. 5 Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
Wie machen wir uns fit für den Winter? Darum geht es in dieser Podcast-Folge von Gesund gefragt heute. Also ich habe so einen kleinen Tick, immer wenn die Tage kürzer werden und es kälter wird, mal der Regen kommt, dann habe ich Ingwer da liegen und dann schneide ich mir tatsächlich ab diesem Zeitpunkt immer so eine Scheibe Ingwer und trinke mal so einen Tee damit und lasse das schön durchziehen. Wenn der Tee auf ist, kommt Wasser drauf, also ich lasse diese 1-2 Scheiben Ingwer dann auch schon mal im Glas, weil Ingwer so eine tolle Wirkung haben soll. Da gehen wir ja gleich auch noch drauf ein. Aber erstmal so grundsätzlich, Alex, würdest du sagen, dass das wirklich auch so eine Psychonummer ist, dass die Leute denken, boah, jetzt kommt der Winter, jetzt brauche ich viel, viel mehr Vitamine als sonst?
Ja, das ist wirklich so. Das ist sogar schon durch Studien belegt, dass die Deutschen im Winter mehr Nahrungsergänzungsmittel nehmen. Das ist wirklich auch schon durch Studien belegt. Hat man früher oft gedacht, nee, ist es wirklich auch schon mittlerweile komplett bewiesen, dass die Deutschen das sowohl präventiv nehmen, als auch, wenn sie erstmal krank sind, dann das auch noch nehmen. Und das ist mir eigentlich auch heute absolut das Wichtigste im Fokus des heutigen Podcasts. Was macht denn überhaupt Sinn? Was macht Sinn, präventiv zu nehmen? Was macht Sinn, wenn erst die Erkältung da ist, auch noch zu machen? Und was ist absolut rausgeschmissenes Geld? Und ich glaube, das ist für heute somit das Kernelement, was rüberkommen sollte.
Also, das gibt's tatsächlich. Die Menschen wollen mehr Vitamine, es wird mehr verkauft. Aber so grundsätzlich müssen wir auch mal gucken, Alex, liegt es an der Ernährung, am Lichtmangel oder ist es einfach so die Jahreszeit, dass dieser Bedarf in diesen kalten Herbst- und Wintermonaten so extrem steigt oder auch, dass das Bewusstsein dafür viel größer wird?
Ja, es sind letztendlich alle drei Komponenten, Thorsten, die du gerade angesprochen hast. Also zum einen ist natürlich weniger Sonnenlicht, also der Lichtmangel, der entsteht, bedeutet automatisch, ich habe weniger Vitamin D in meinem Körper. Denn wie entsteht Vitamin D? Natürlich nur durch die UVB-Strahlung. Die reicht aber in den Wintermonaten in Deutschland nicht aus. Also so grobe Richtung, von November bis März wirst du leider kein Vitamin D produzieren. Klingt jetzt gemein, aber ist ja schon mal eine wichtige Erkenntnis. Dann im Winter habe ich mal extra rausgesucht, essen die Deutschen in den Wintermonaten circa 30% weniger frische Pflanzenkost als in den Sommermonaten. Und dadurch können natürlich viele Pflanzenstoffe dem Körper fehlen, Spurenelemente, Vitamine und Co. Und natürlich klar, Thema Kälte, auch ganz wichtig, Thorsten, weil der Körper natürlich relativ viel oxidativen Stress erzeugt durch Temperaturschwankungen, durch trockene Heizungsluft und so der Körper vielleicht auch nochmal ein paar mehr Antioxidantien braucht. Also es sind schon viele Einflussfaktoren, die im Winter wichtig sein können.
Dann schauen wir mal auf den Klassiker. Das ist natürlich das Vitamin C. Es heißt zumindest immer, Vitamin C schützt vor Erkältungen. Ist es denn wirklich so, dass das so die Wunderwaffe ist oder hilft Vitamin C nur, wenn man schon die fette Erkältung hat?
Ja, super gute Frage. Erstmal, warum ist Vitamin C überhaupt wichtig? Es ist ja letztendlich eins der stärksten Antioxidantien, die es so gibt. Das heißt, es schützt die Immunzellen vor oxidativem Stress, fördert die Bildung von weißen Blutkörperchen, stabilisiert die Schleimhäute der Atemwege. Also es hat ja eine sehr große Relevanz. Wenn man sich jetzt die Studienlage anschaut, und ich habe mir da mehrere Meta-Analysen, also ganz viele zusammengefasste Studien angeschaut, das, was man weiß, für die allgemeine Bevölkerung, die ausreichende Vitamin-C-Versorgung hat, hilft keine regelmäßige Vitamin-C-Einnahme. Das ist leider so. Also eine Überversorgung hilft leider nicht wirklich. Aber, und jetzt kommt mein Lieblingswort, ja, aber, wenn du eine hohe Belastung hast, ob du jetzt nun körperlich sehr stark aktiv bist, ob du vielleicht einen Job hast, weil du der Soldat bist, der viel draußen ist oder der Handwerker, der Gärtner, was auch immer, oder viel körperlichen Stress hast oder du viel rauchst, verringerst du natürlich dein Vitamin C im Körper. Das heißt, das Risiko für Erkältung steigt relativ stark an. Und wenn man bereits krank ist, Thorsten, weil jetzt kommt ja der Gedanke, den du auch im Hinterkopf hattest, bringt das dann was? Ja, eine zusätzliche Einnahme von Vitamin C kann die Erkältungsdauer um knapp 20% reduzieren. Also dauert das 4-5 Tage, dauert es vielleicht einen Tag kürzer. Also es macht schon einen Unterschied, das kann man wirklich sagen.
Aber wenn ich jetzt mal schaue, Alex, mit wie viel Packungen die Menschen teilweise aus der Apotheke rausgehen. Oder es gibt ja auch dieses Vitamin C Pulver. Also bester Kandidat dafür ist meine Mutter, die auch immer das Zeug zu Hause stehen hat und sich reinballert dann eben präventiv, denkt sie. Ja. Ich habe aber auch mal gehört, es bringt gar nicht so viel. Also mehr Vitamin C rein heißt nicht unbedingt, dass es besser wirkt.
Ja, definitiv. Denn wenn du wirklich eine normale Versorgung damit hast, hast du keinen Effekt davon. Wenn du einen erhöhten Bedarf hast, entweder halt durch die körperliche Belastung, die ich gerade erwähnt habe, oder durch vielleicht auch Rauchen oder ähnliches, dann ist es definitiv wichtig. Und wenn du erstmal erkrankt bist, kann es auch die Erkrankung, Erkältung, Schnupfen und Co. schneller abmildern, aber es hat keinen präventiven Charakter, wenn ich ausreichend versorgt bin. Also es bringt dir nichts, wenn du einen Vitamin-C-Status von 300% hast, so als Beispiel. Und gerade die ganzen Vitamin-C-Pulver, sind wir ganz ehrlich, 90% brauchst du davon nicht, weil du kannst es mit normaler Ernährung super gut abdecken. Also Vitamin C brauchst du eigentlich nicht supplementieren.
Kann man das so ungefähr mengenmäßig benennen? Wie viel am Tag?
Ja, also man weiß so laut DGE, diese Empfehlungen liegen bei ungefähr 100 Milligramm am Tag. Wenn man sich jetzt mal überlegt, der Raucher braucht vielleicht noch 40, 50 Milligramm extra, weil Nikotin Vitamin C nochmal schneller abbaut. Aber wenn du jetzt diesen Wert auf, ich sag jetzt mal 200 Milligramm am Tag, also aufs Doppelte erhöhst, ist das komplett unbedenklich und dann wärst du super versorgt damit. Und das erreichst du aber schon unglaublich schnell. Also wenn du jetzt mal überlegst, dass du vielleicht dann die eine Orange snackst oder die 100 Gramm Brokkoli, dann bist du schon bei 200 Gramm am Tag. Also das schafft man unglaublich schnell.
Dann kommen wir jetzt mal zu meinem Lieblingsthema, Vitamin D, das Sonnenvitamin. Und jeder hat ja so Erinnerungen, die immer da sind und oder die man verknüpft mit bestimmten Erlebnissen. Ich habe mal mit dem Alex für RTL eine Reportage gedreht zum Thema Vitamin D und stand in Hannover in diesem wunderschönen Park hinter dem neuen Rathaus. Es war schweinekalt und ich konnte mich bis auf die Shorts und das T-Shirt ausziehen, weil Alex meinte, guck mal, wenn du jetzt so viel Haut der Sonne zeigst, also du müsstest im Grunde so durch die Stadt rennen und das mehrere Stunden, damit es überhaupt was bringt, weil in der kalten Jahreszeit Vitamin D natürlicher Fehlanzeige ist. Ne?
Ja, und das ist das riesengroße Problem, weil wenn du es ab November machst, Thorsten, dann ist das außer Erregung öffentlichen Ärgernisses gar kein nicht sinnvoll. Also da passiert gar nichts. Das muss man wirklich sagen. Von November bis März ist einfach der Einfallswinkel der Sonne so gestaltet, dass dein Körper gar keinen in irgendeiner Art und Weise gedachtes Vitamin D bilden kann. Das ist absolut nicht machbar. Und wenn man sich mal überlegt, Thorsten, was schätzt du, wie viel Vitamin D durch die Ernährung in deinen Körper kommt und wie viel durch die Sonne in deinen Körper kommt?
Puh. Also ich glaube, durch die Ernährung ist es wahnsinnig schwer, genügend Vitamin D reinzukriegen. Es sei denn, dass man sich jetzt jeden Tag so einen schönen fettigen Seelachs auf den Teller legt. Also ich glaube, es ist im Sommer durch die Sonne, oder meinst du jetzt bezogen auf den Winter mit dem Vitamin D?
Ja, im Winter gar nicht möglich.
Also, genau, im Sommer, glaube ich, macht schon eine Menge aus. Also wenn man da so täglich 5 bis 10 Minuten, das mache ich immer, wenn die Sonne scheint, bevor ich zur Arbeit gehe oder ins Büro gehe, setze ich mich mal so 5 bis 10 Minuten in die Sonne, krempel so ein bisschen die Ärmel vom T-Shirt hoch oder zieh es auch mal aus, wenn ich dann im Garten sitze. Da passiert, glaube ich, mehr, als wenn ich versuche, das über die Nahrung aufzunehmen. Da müsste ich wahrscheinlich nachhelfen.
Ja, das ist nämlich ein ganz entscheidender Aspekt. Heißt, durch die Sonneneinstrahlung nehmen wir ca. 80-90% unseres Vitamin-D-Bedarfs in den Körper sozusagen auf oder wird dadurch ja letztendlich im Körper gebildet. Und die restlichen 10-15% machst du durch die Ernährung. Und genau das ist nämlich der Punkt. Jetzt das Beispiel Lachs, um mal eine Idee zu haben, müsste ich in der Woche ungefähr 2-2,5 Kilo essen. Also um auf genügend Vitamin D zu kommen. Das ist echt eine riesen Herausforderung. Also wenn du nicht super viel fettreichen Fisch isst, auch so ein bisschen Eigelb oder so ein paar Pilze, die UV behandelt sind, ja, das ist einfach marginal, was du damit erreichen kannst. Das heißt, wenn du es nicht geschafft hast, das muss man mal ganz böse sagen, bis November einen riesengroßen Vitamin D-Spiegel aufzubauen, weil du nämlich in den Wintermonaten locker jeden Monat 30% davon verlierst. Also hast du so einen Wert von 50, der laut DGE so die Voraussetzung wäre, dann hast du einen Monat später vielleicht nur noch 35. Dann hast du einen Monat später nur noch 20, 25. Und dann wird der Körper nichts Neues mehr bilden. Und wenn du das nicht durch Ernährung schaffst, auszugleichen, ganz ehrlich, dann müsstest du supplementieren, weil in Deutschland weiß man mittlerweile, dass 67% der Deutschen einen Vitamin-D-Mangel haben. Und das ist halt eine Riesenhausnummer.
Das ist echt viel. Es gibt ja da verschiedene Dosierungen, was Vitamin D angeht. Ich glaube, einige Dosierungen, die sind auch verschreibungspflichtig, weil sie eben dann nur einmal die Woche genommen werden. Das hatte ich auch mal. Da habe ich immer am Wochenende eine Kapsel genommen. Das war irgendwie 20.000 Nanogramm, ist glaube ich die Einheit. Dann hast du aber auch gesagt, das ist überhaupt kein Problem, wenn man die nicht verschreibungspflichtigen Kapseln nimmt und die dann halt jeden Tag. Das macht im Endeffekt keinen Unterschied.
Ja, also das, was ich persönlich ganz wichtig finde, das weiß man auch mittlerweile durch Studien, dass eigentlich die tägliche Einnahme besser ist als diese wöchentlichen Kapseln. Ich weiß, dass das früher mal total en vogue war, weil man gesagt hat, dann nehmen Sie das halt einmal die Woche. Man weiß aber, dass es besser aufgenommen wird, wenn es täglich dem Körper zugeführt wird. Kann man sich, glaube ich, auch überlegen, dass es relativ logisch ist, wenn ein System täglich eine kleine Dosis bekommt, als auf einmal eine große, dass es besser verstoffwechselbar ist. Und ich kann auch verstehen, wenn jetzt einige sagen, die sich damit schon so ein bisschen auseinandergesetzt haben, du Alex, aber Vitamin D ist ja ein fettlösliches Vitamin, wenn ich das überdosiere, das kann toxisch wirken. Ja klar, theoretisch muss man das im Hinterkopf behalten. Aber wenn man mal überlegt, du würdest ein Supplement nehmen, was die normale Tagesdosis hat. Also es gibt so Referenzwerte, das sind so 20 Nanogramm, das sind 800 von diesen internationalen Einheiten, Thorsten, du hast vielleicht diese 20.000er Einheiten genommen, ne? Das hat man ganz oft so als grobe Orientierung, dann ist das gar kein Problem, weil man weiß, dass das 4- bis 5-fache auch noch kein Problem ist. Also wenn du jetzt das Vitamin-D-Supplement nimmst, was 100% des Tagesbedarfs hat und du nimmst die 4-fache Menge, dann musst du dir auch noch keine Gedanken machen, obwohl es ein fettlösliches Vitamin ist. Und das müsstest du erstmal monatelang machen. Also wenn man jetzt, ich bin jetzt ein bisschen ketzerisch und gemein, wenn man es nicht schafft, die Verpackung komplett zu ignorieren, die dabei gelegt ist, und man nicht den 2-Monats-Vorrat in 2 Wochen weghaut, dann braucht man sich da eigentlich keine Gedanken machen. Man sollte es vielleicht aber ab und zu mal testen, seinen Vitamin-D-Spiegel, und mal schauen, wo der so liegt. Ansonsten kann man das relativ guten Gewissen supplementieren.
Okay, aber vielleicht denkt der ein oder andere, viel hilft viel und haut sich dann doch die 2-Monats-Packung in 2 Wochen rein. Was passiert, wenn man es überdosieren würde, rein theoretisch, was ja sehr unwahrscheinlich ist, wie du sagst?
Ja, also wenn man sehr hohe Werte hat. Also es gibt so, ja, so eine europäische Behörde, die sagt ab 100 Nanogramm, also es wären 4.000 internationale Einheiten pro Tag. Ne? Also Thorsten, da kommst du selbst mit deiner 20.000 da nicht hin pro Woche, weil das wären ja nur pro Tag 2.500 bis 3.000. Also das ist schon eine krasse Überdosierung. Dann kann das schon zu so einer Hyperkalzämie führen, also dass der Kalziumhaushalt irritiert wird, Nierenprobleme, Muskelschwäche. Aber wirklich, da müsstest du den 4- bis 5-fachen Tagesbedarf nehmen. Wer im Winter bei der doppelten Tagesdosis liegt, selbst da würde ich sagen, du, ist gar kein Problem, mach mal, weil die Sonne ist leider weg bei uns. Wenn er nicht im Urlaub konstant wohnt, sozusagen.
Ich finde es ja manchmal immer so ein bisschen schwierig, was nehme ich jetzt? Also diese Frage, ne? Der Winter kommt, die Nase juckt so ein bisschen, der Hals kratzt vielleicht ein bisschen. Was hole ich mir denn jetzt mal alles aus der Apotheke oder aus dem Drogeriemarkt? Und da muss man sich ja auch die Frage fallen lassen, ist das alles gut? Also wenn ich jetzt beispielsweise Vitamine mir täglich da reinschmeiße, Mineralstoffe, was auch immer. Da gibt es ja natürlich auch, ja, ich sag mal, so ein Zusammenspiel möglicherweise, wie man es von Medikamenten auch kennt, wo es dann schon mal heißt, wenn Sie das nehmen, nehmen Sie das besser nicht, weil das hebt die Wirkung auf oder verstärkt sie. Also gibt es da auch so eine Art Zusammenspiel zwischen Vitaminen und Mineralstoffen in Hinblick auf diese Supplements für den Winter?
Ja, also das, was erstmal gut ist, wir wollen erstmal das Gute nennen. Es gibt so gewisse Synergieeffekte. Das ist zum Beispiel Vitamin C und Eisen, weil Vitamin C verbessert einfach die Aufnahme von Eisen, gerade bei pflanzlichen Quellen sehr, sehr gut. Dann gibt es eine Kombi aus so Vitamin D, was auch Calcium angeht oder beziehungsweise Magnesium angeht. Das heißt, Vitamin D fördert einfach die Aufnahme davon. Und auch eine Kombi sowas wie Zink und Vitamin A. Das sind einfach so Sachen, wo man weiß, okay, die machen das jeweils besser verfügbar oder können es dann besser vom Körper verstoffwechseln. Das sind so Bereiche, die ganz gut zusammenwirken. Wo man ein bisschen aufpassen muss, das weiß man wirklich, wenn du jetzt extrem hohe Dosen Calcium und Magnesium reinschmeißt, die haben so ein leichtes Konkurrenzverhalten, die sind da nicht wirklich gut aufeinander zu sprechen, da muss man so ein bisschen auf achten. Und wenn man Zink und Eisen kombiniert, das heißt, eine zu hohe Eisenzufuhr kann zum Beispiel auch die Zinkaufnahme hemmen und umgekehrt, das heißt, darauf sollte man so ein bisschen achten, dass man das dann vielleicht nicht in einer Supplement-Geschichte kombiniert. Wenn man sagt, beides fehlt mir, dann nehme ich halt das eine morgens, das andere abends. Ne? Also das sind so einfache kleine Geschichten. Aber wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr uns auch immer gerne schreiben, wenn ihr da so ein bisschen verunsichert seid. Aber das heißt ja jetzt nicht, dass es automatisch schlecht wäre für den Körper. Ne? Das möchte ich gerne nochmal sagen. Denn ich hemme meistens nur die Aufnahme und dann kommt nicht so viel im Körper an. Das bedeutet aber nicht, dass ich jetzt eine negative Wirkung hätte. Ich habe leider nur eine weniger gute, weil ich vielleicht so eine leichte Konkurrenzsituation schaffe. Deshalb macht euch da nicht zu viele Gedanken, wenn das dann auch mal ein Supplement ist, wo beide Sachen drin sind, dann muss ich nicht die Tablette in der Mitte durchbrechen und hoffen, dass das eine morgens und das andere abends ankommt. Also.
Das Ziel dahinter oder die Idee, die wir natürlich bei diesem Thema haben, wir wollen euch natürlich gute Tipps geben, damit ihr euer Immunsystem so gut wie möglich am Laufen haltet, fit haltet oder auch so ein bisschen trainiert für die kalte Jahreszeit. Ja, jetzt haben wir gerade schon so rausgehört, du hattest Zink erwähnt, Alex, Eisen, Kalium, das sind ja so Stoffe, die gerade in der Erkältungszeit sehr, sehr wichtig sind. Welcher dieser Mineralstoffe ist denn wirklich jetzt total relevant für unser Immunsystem? Und wann sollte man den vor allen Dingen gezielt zuführen? Weil nicht jeder hat ja möglicherweise den Bedarf.
Ja, also das, was ich erstmal, wenn wir mal so ein Ranking machen wollen, auf meinem Platz 1 wäre unbedingt Zink. Zink finde ich unglaublich wichtig, weil das so einer der wichtigsten Mineralstoffe überhaupt für deine Immunabwehr. Das heißt, es unterstützt die Reifung von diesen Lymphozyten, also den Zellen, die Krankheitserreger wirklich erkennen und auch bekämpfen. Und Zink hemmt halt auch Rhinoviren, also die klassischen Erkältungserreger. Und man weiß auch mittlerweile schon, wenn du regelmäßig Zink nimmst bei Erkältungssymptomen, ist deine Erkältungsdauer im Schnitt 2 Tage kürzer. Und ich finde, das ist ein krasser Unterschied. Aber wenn du weißt, die Erkältung dauert vielleicht 4-5 Tage und die dauert nur noch 3 Tage, finde ich riesengroßer Unterschied. Deshalb, ich bin ein absoluter Freund von Zink und bestes Beispiel, ich selber nehme Zink auch im Winter, regelmäßig. So, deshalb, das definitiv. Dann würde ich auch sagen, Thema Eisen wird, glaube ich, von vielen immer noch so ein bisschen, naja, nicht unbedingt belächelt oder viele denken immer nur, ja, Frauen, die ihre Tage haben, nehmen regelmäßig Eisen. Ich benutze jetzt extra mal so ein paar Stereotype. Aber es ist extrem wichtig, weil Eisen ganz entscheidend ist für die Energieproduktion in unseren Immunzellen und auch gerade für den Transport von Sauerstoff im Blut. Und man weiß ja mittlerweile auch, dass Eisen ganz stark mit einer verminderten Abwehrleistung zu tun hat, mit Müdigkeit, mit der erhöhten Infektanfälligkeit. Und wenn man das hinkriegt, das auf einem guten Level zu halten, schafft man es, die Infektanfälligkeit extrem zu verringern. Deshalb würde ich sagen, Eisen ist auch ganz entscheidend. Und wovon ich ein riesengroßer Freund bin, ist halt auch Thema Kalium, weil du es gerade eben schon mal reingeschmissen hast, aber eher indirekt. Das ist jetzt nicht klassisch etwas, was für unser Immunsystem da ist, sondern es unterstützt ganz viele andere Prozesse wie Zellkommunikation, Energieversorgung. Deshalb bin ich auch ein riesengroßer Kaliumfreund. Deshalb, ja, würde ich schon sagen, sind das somit so die Top 3 neben so kleineren Sachen, so wie Selen oder ähnliches. Aber die würde ich auf jeden Fall ganz nach oben packen.
Die 3 Musketiere fürs Immunsystem sozusagen. Ja, was ist mit der Ernährung? Also kann man sagen, Ernährung, wenn ich das richtig gut mache, kann ich mir die Tabletten und teure Pülverchen sparen. Denn natürlich, ganz klar, ist es einfacher, zu Nahrungsergänzungsmitteln zu greifen. Und dann spielt vielleicht noch so ein bisschen, naja, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen Placebo, aber ich kaufe mir jetzt Vitamin C, ich kaufe mir Zink und denke dann, das muss ja wirken, dann hilft es ja vielleicht auch. Aber kann man nicht auch versuchen, komplett nur mit einer gezielten Ernährung das hinzukriegen?
Ja, definitiv. Also es ist ja auch immer unser Anspruch hier im Podcast, wir wollen ja, das Ziel ist ja nicht, wer kann die meisten Supplements schlucken hier, das ist ja kein Wettbewerb, sondern die Idee ist ja, wie kann ich es durch normale Ernährung schaffen? Und ich glaube, solche Geschichten wie Vitamin C sind relativ easy. Wenn wir jetzt zum Beispiel an solche Sachen denken, wie alle klassischen Kohlgeschichten, Grünkohl, Rosenkohl, Rotkohl, das ist total einfach. Die Paprika, dann auch die klassischen Sachen, die ihr ja auch kennt, die Orange, die Zitrone, das ist total easy. Bei solchen Sachen wie Vitamin D hatten wir gerade eben ja schon mal angesprochen, na, da wird es schon ein bisschen knackiger. Also wenn ich das bis November nicht auf die Reihe gekriegt habe, ich will ja realistisch und ich will ja auch ehrlich sein, dann macht es keinen Sinn zu sagen, ich probiere das jetzt über die Ernährung hinzukriegen. Dann muss ich das vielleicht supplementieren. Außer ihr seid der riesen Fischfan und es kommt jeden zweiten, dritten Tag super viel Fisch auf den Teller. Dann solche Sachen wie Zink, über natürliche Quellen, über die Haferflocken, über die Hülsenfrüchte, kriege ich das relativ gut hin. Bei Eisen auch, wenn ich da vielleicht auch nicht immer auf Fleisch zurückgreifen möchte, über die Hirse, über Linsen, über Spinat. Das kriege ich alles, glaube ich, relativ gut gewuppt. Das ist kein riesengroßes Problem. Ich muss mir aber halt Gedanken machen, und das war ja eigentlich auch noch dein Gedanke, Thorsten, wer braucht es denn unbedingt? Und wenn ich jetzt der Mensch bin, der wenig Sonnenkontakt hat, logisch, dann brauche ich wahrscheinlich Vitamin D, wenn ich den ganzen Tag vorm PC sitze. Wenn ich Vegetarier bin, logisch, wird Eisen eine Herausforderung sein. Als Frau, wenn ich schwanger bin, stillend bin, brauche ich bestimmt auch Eisen oder Omega-3. Ne, das sind so Sachen, da muss ich mir schon Gedanken machen, gehöre ich vielleicht zu einer, ich nenne es jetzt mal Risikogruppe, klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, der Begriff, weshalb ich vielleicht etwas brauche. Und deshalb, was ich unbedingt sagen würde, für den Winter würde ich immer auf mein Vitamin D achten und auf mein Zink achten. Und wenn ich das nicht durch normale Ernährung schaffe, dann würde ich supplementieren, weil das wird dann irgendwann schwer, in gewissen Mengen dem Körper zuzuführen, wenn ich vielleicht nicht unglaublich viel Fisch oder Fleisch essen möchte, um das dann auch dementsprechend abzudecken.
Ich hatte zu Beginn der Episode schon kurz erwähnt, dass ich so in Richtung Herbst, Winter auch gerne mal Ingwer in den Tee packe oder ins Wasser und folge da dem guten Beispiel meiner Frau, die das schon ganz, ganz lange macht. Es gibt da so Hausmittelchen, heiße Zitrone, Ingwer-Shots, Hühnersuppe. Auch Hühnersuppe kann ich mal eine kleine persönliche Erfahrung gerade schildern, weil die hat mir echt super geholfen. Ich bin mal viele, viele Stunden, das war tiefster Winter, von Köln nach München gefahren, kam spätabends an, mir ging es total schlecht, ich war erkältet und war super platt. Und als ich in meinem Hotel ankam, hat die Wirtin mir eine heiße Hühnersuppe extra gemacht. Und sie meinte, Herr Slegers, wenn Sie die gegessen haben, geben Sie sich eine halbe Stunde, danach fühlen Sie sich besser. Es war tatsächlich so. Da war richtig Power drin. Ich hatte den Eindruck, boah, die wirkt ja jetzt besser als jede Tablette einfach. Was ist da dran, Alex? Oder ist das so, ja, ist das vielleicht doch mehr Wohlfühlritual als Wissenschaft? Oder würdest du sagen, nee, das ist tatsächlich so, das hilft?
Ja, also greife erstmal die Hühnersuppe heraus. Muss ich wirklich sagen, ist eins der besten Rezepte, die es gibt auf dieser Welt. Also wurde auch schon durch Studien belegt. Ist jetzt nicht so, weil Alex das toll findet oder weil es eine Kindheitserinnerung ist. Man weiß nämlich, dass die Hühnersuppe die Bewegung von weißen Blutkörperchen, diese Neutrophile, hemmt, also Entzündungsreaktionen dämpft. Gleichzeitig hast du natürlich dadurch super viel Flüssigkeit, Elektrolyte, leicht verdauliche Proteine, was natürlich sehr, sehr gut ist für die Regeneration. Und selbst die heißen Dämpfe, die du einatmest, sind halt super für die Schleimhäute. Also das ist wirklich so ein Gamechanger. Die Hühnersuppe ist mit das Einfachste, was es gibt. Aber funktioniert extrem gut im Vergleich zum Beispiel zu der heißen Zitrone. Denn Thorsten, machst du das auch, heiße Zitrone, oder ist das nicht so deins?
Nee, ist nicht so meins.
Okay. Gibt es da einen Grund für oder einfach nur magst du einfach nicht?
Doch, ich mag das schon, aber ja, ich weiß nicht. Also es ist halt einfach nur sauer in heiß, aber ich finde dann einfach geschmacklich ist mir der Ingwer in einem schönen Früchtetee lieber.
Ja, weil das nämlich eine ganz wichtige Sache ist. Ich weiß, diese heißen Zitronen, diese Packungen werden auch in der Apotheke noch und nöcher verkauft. Aber sorry, das ist mit so das Unsinnigste, was man machen kann. Also wirklich, das verstehe ich absolut nicht. Vor allen Dingen, wenn du das heiß machst, wenn du kochendes Wasser auf Vitamin C kippst, nur mal so als Idee, Thorsten, ne? Ab 60 Grad ist der Vitamin C-Gehalt halbiert. Also das ist der absolute Killer, aber hauptsächlich in deinem Portemonnaie. Das muss man wirklich mal sagen. Und du kannst auch einfach lauwarmes Wasser nehmen, machst ein paar Tropfen Zitrone rein und wie du gerade eben schon gesagt hast, packst vielleicht ein bisschen Ingwer rein. Es kostet vielleicht 5% von dieser Packung da aus der Apotheke. Nichts gegen die Apotheke, die hat ja absolut ihre Berechtigung, aber nicht für heiße Zitronen. Ist absolut mit das unsinnigste Getränk, was es gibt auf der Welt. Den Ingwer-Shot finde ich schon ganz gut, weil das enthält ja wirklich diese Gingerole, also diese bioaktiven Verbindungen, sind sehr stark antientzündlich. Und man weiß auch schon durch Studien, dass gerade frischer Ingwer die Anheftung von diesen Rhinoviren auf deine Schleimhautzellen extrem gut hemmt. Das hat man schon herausgefunden. Ingwer kann auch sehr stark Halsschmerzen lindern, Entzündungsmarker senken. Also Ingwer-Shot finde ich richtig cool. Deshalb lieber lauwarmes Wasser nehmen, paar Tropfen Zitrone rein, ein bisschen Ingwer reingeschnitten. Finde ich super cool. Die heiße Zitrone, ganz ehrlich, kannst du dann weglassen.
Und noch als Tipp, also Ingwer nicht nur in den Tee. Also man kann Ingwer auch ganz hervorragend zu Nudel- oder Reisgerichten machen. Machen wir zum Beispiel auch ganz oft. Man muss es halt ein bisschen kleiner schneiden. Wenn man auf so ein fettes Stück Ingwer beißt, ist da nicht so toll. Also ich habe da jetzt weniger ein Problem mit, aber beim Sohnemann ist dann so, dann wandert mal schnell der ganze Teller zur Seite beim Ingwer-Geschmack. Aber auch da schmeckt es. Ich finde, es gibt eine nette Note noch beim Essen. Also man kann es auch gut essen. So, jetzt kann man mit der Ernährung wahnsinnig viel machen, um das Immunsystem zu stärken. Das haben wir gerade schon in ganz, ganz vielen Punkten gehört. Aber ich habe noch eine Frage stehen, da habe ich mir so die drei Basisfaktoren dran geschrieben, Alex. Trinken, Schlafen und Bewegung. Mega wichtig. Aber wir plaudern ja jetzt auch schon eine gewisse Zeit und die Folge ist eigentlich gleich rum. Drum haben wir gesagt, Mensch, das Thema gibt so viel her, fit für den Winter, und es geht weiter in der nächsten Folge.
Ja, Thorsten, denn es gibt so viele Aspekte, wie ihr euch das Leben auch leichter machen könnt. Es geht ja nicht nur darum, wie ihr trinkt, sondern auch, wie verhalte ich mich im Büro? Was mache ich bei trockener Luft, wenn ich im Meeting sitze und ich denke, jetzt bin ich wieder anfällig für die nächste Erkältungskrankheit? Und es gibt so viele coole, einfache Lifehacks, wie man komplett durch den Alltag kommen kann. Da geht es jetzt nicht um Hände desinfizieren oder so langweilige Sachen, sondern habe ich noch ganz viele tolle Tipps und Tricks auf Lager, aber die besprechen wir dann in der nächsten Folge.
Ich bin sehr gespannt. Es kann nur ja spannend werden, definitiv. Und ich glaube, wenn ihr die beherzigt, dann kommt ihr auch mit ganz, ganz wenig Problemchen und tropfender Nase durch diesen Winter. Jetzt schauen wir aber erstmal auf die 5 Tipps aus dieser Folge.
Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
Tipp Nummer 1. Sonne tanken, aber richtig. Denn schon 15 Minuten so Mittagssonne auf Gesicht, Unterarme kann der den Vitamin-D-Spiegel sehr gut stabil halten, aber nur, wenn das nicht zwischen November und März liegt. Das heißt, schafft ihr es nicht in der Zeit genügend Vitamin D aufzubauen, denkt bitte mal darüber nach, euren Vitamin-D-Spiegel zu messen. Und dann ist es zur Not zu supplementieren oder super viel fettreichen Fisch zu essen. Tipp Nummer 2. Vitamin C wirkt, aber leider nur in kalt. Also heiße Zitrone bei über 60 Grad, mehr als die Hälfte des Vitamin Cs ist dann leider weg. Also möchtet ihr darauf gerne zurückgreifen, dann lieber ein lauwarmes Wasser nehmen. Gerne noch ein bisschen Ingwer da rein als Thorstens Tipp von gerade eben. Und dann ein paar Spritzer Zitrone und ihr habt garantiert ein super Getränk. Tipp Nummer 3. Kombi statt Solo. Also Mikronährstoffe arbeiten als Team zusammen. Bedeutet, ganz viele einzelne Inhaltsstoffe sind natürlich toll als Supplement zu nehmen, aber wenn ich es schaffe, viele bunte, nährstoffreiche Mahlzeiten zu haben, das Ofengemüse mit den Linsen, vielleicht noch ein bisschen Olivenöl, was auch immer, sorgt dafür, dass der Körper es nochmal wesentlich besser aufnehmen kann. Und jetzt Tipp Nummer 4. Entzündung runter. Ganz wichtiger Punkt. Denn Ingwer, Kurkuma, Knoblauch, egal was, sind wie so kleine Mini-Immun-Coaches. Das heißt, die senken Entzündungsmarker, regen gleichzeitig Wärmeproduktion an, Durchblutung an. Und schon so 2 Gramm frischer Ingwer täglich, ob nun im Tee, im Smoothie, egal wie, können messbar die Aktivität von Entzündungsenzymen reduzieren. Und deshalb unbedingt darauf zurückgreifen. Und der letzte Tipp, weil er mir so schön gefällt, altbewährt schlägt Apotheke. So. Heißt, Hühnersuppe ist wirklich kein Mythos, sondern Biochemie. Und wenn ihr im Winter erkältet seid, erkrankt seid, denkt an die klassische Hühnersuppe von Omi. Die hilft so unglaublich gut bei allen Sachen von Schleimhautentzündung und Ähnlichem. Es versorgt den Körper so, so gut, deshalb unbedingt darauf zurückgreifen.
Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt zu dieser Folge oder zu anderen Themen, dann könnt ihr uns sehr, sehr gerne schreiben. An dieser Stelle müssen wir mal sagen, es gibt bei Spotify so unfassbar viele Nachrichten und Kommentare. Ganz lieben Dank dafür. Aber wir kommen da teilweise nicht nach, weil es wirklich so viel geworden ist in den letzten Wochen, Monaten, was natürlich toll ist, aber die große Bitte, darum haben wir es auch nochmal in die Shownotes unseres Podcasts geschrieben, am besten kontaktiert ihr uns über Instagram, Podcast Gesund gefragt, da kommen gebündelt alle eure Fragen an, da können wir viel besser antworten, da kriegt ihr dann auch die persönliche Antwort vom Alex mit einer guten Empfehlung. Also folgt uns da gerne, stellt gerne eure Fragen und macht gerne auch Themenvorschläge, wenn ihr sagt, boah, das ist mein Herzensthema. Ich würde mir wünschen, dass ihr beiden mal darüber sprecht. Auch das könnt ihr da tun. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche, freut euch auf die Fortsetzung Fit für den Winter und bleibt bis dahin bitte schön gesund.
Das war Gesund gefragt, der Expertentalk mit Thorsten Slegers und Alexander Nicolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.